السلام عليكم.
السلام
السلام
ورحمة الله
السلام
وبركاته.
عليكم.
عليكم
السلام.
السلام. Willkommen auf ein Matcha. Wir haben hier spezielle Stargäste.
Also ich würde sagen, ich stelle es euch erstmal kurz vor.
Oh mein Gott, mich vorzustellen. Ich bin Naima und man kennt mich eigentlich unter Azizam16 auf Instagram. Ja.
Yes, also ich bin die Fatima, bin 24. Und ja, komme auch aus Deutschland, Frankfurt, und freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Also ich bin die Amira, ich bin 25 und ja, mache Content Creation und bin Interior Designerin.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid. Auf jeden Fall, wir wollten heute, oder heute ist das heutige Thema, ist das Kopftuch.
Mhm. Überraschung.
Ihr seid bei alle drei ja eigentlich, ihr tragt es ja nicht seit langer Zeit. Also ich persönlich trage es seit 13 Jahren und
auch circa.
Ja. Wow.
Also ich hatte letztens mein 5-jähriges. Ja, das war richtig süß.
Ich habe bald mein 2-jähriges.
Und ich mein 1-jähriges.
Oh, Mädig.
Ja. Ein Frischling.
Nein.
Nice. Was war für euch die Überzeugung? Warum habt ihr das Kopftuch getragen?
Ganz kurz noch. Ich bin eigentlich gar keine Niqabi. Ich zeige einfach nur mein Gesicht nicht im Internet. Deswegen, aber es ist halt die einfachste Art, gerade mein Gesicht zu bedecken. Also meine Überzeugung war einfach die Liebe zu Online natürlich. Also das ist das Einzige auch für mich jetzt, wo ich sagen kann, das ist der Grund, warum ich es mache, um halt die Zufriedenheit von Online zu erlangen, inshallah. Und ja, und das war halt auch ja meine Überzeugung, das zu machen. Genau.
Okay, mashallah. Was war so die erste Experience, die du hattest, warum du sagst, okay, ich will das Kopftuch tragen, oder wie hast du dich gefühlt dabei?
Also ich muss sagen, es gab eine Zeit davor, also ein paar Monate gab es davor, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Mhm. Und ich hatte erst gar keine Ahnung, woran das liegt. Und ich habe mich versucht, so ein bisschen in diesem Make-up und Haare machen und Outfits und Bilder machen auf Instagram, weil da war ich halt schon ne, ein bisschen mit meinen Bildern ja, bekannt. Und da habe ich mich versucht, so ein bisschen zu verlieren drinne, damit ich einfach dieses Gefühl von, ich bin gerade gar nicht zufrieden mit dem, was ich habe, zu unterdrücken. Mhm. Und dieses Gefühl ist aber nicht weggegangen. Mhm. Und subhanallah, es gab eine Freundin, die ist zu der Zeit auf Umrah geflogen. Und ich hatte sie, also sie war schon dort, und dann habe ich sie darum gebeten, dass sie bitte Dua für mich macht. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon, also ich wusste gar nicht richtig, wie das dann ablaufen wird oder generell Dinge über Umrah oder so. Ich dachte, sie hätte gar keine Zeit für mich oder so, aber mir ging es wirklich nicht gut. Dann habe ich sie einfach darum gebeten, bitte mach Dua für mich. Und ja, irgendwie, subhanallah, dann, ich habe sie auch tatsächlich bis heute nie gefragt, ob sie es getan hat oder nicht. Ich weiß es nicht, subhanallah. Aber ich glaube, dass es, also ich komme immer wieder darauf zurück, weil ich glaube wirklich, dass es etwas damit zu tun hat. Oder vielleicht auch einfach dieses Vertrauen darin. Also selbst wenn sie es nicht gemacht hat, ich habe so viel Vertrauen darin, dass Allah es trotzdem gehört hat, dass es trotzdem angenommen wurde. Also ja. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, aber
vielleicht nicht
genau,
von ihr, sondern auch direkt von
genau,
dir.
Genau, genau, ja. Also vielleicht war es ja trotzdem einfach so meine Dua, die ich gemacht habe, im Unterbewusstsein.
Genau.
Und das Hijab war aber gar nicht mit drinne, sondern einfach nur, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist. Und ich wusste aber, dass ich nur dieses Gefühl wegbekomme, wenn Allah es mir erlaubt. Also versteht ihr?
Ja.
Also das war mein einziger Ausweg, genau. Und subhanallah, ich glaube, sie war im Dezember dort, und dann habe ich im Januar, Februar, März, Mai, April, habe ich dann angefangen, Hijab zu tragen. Und subhanallah, alhamdulillah, seitdem ich mein Hijab trage, hatte ich dieses Gefühl nicht mehr, dass mir etwas fehlt.
Ja.
Ich habe diese Traurigkeit nicht mehr gehabt, dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach etwas, wo ich nicht verstanden habe. Und alhamdulillah, seitdem ich mein Hijab trage, hatte ich dieses Gefühl nie wieder. Und ich denke, dass das einfach ja die Antwort auf die Dua war.
Ja. Bei mir war das tatsächlich so, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir, dass ich ein sehr westliches Leben geführt habe und ich nie diesen inneren Frieden hatte. Und ich habe mein Kopftuch tragen auch überhaupt gar nicht geplant, ehrlich gesagt. Es kam wirklich, die Geschichte kommt gleich auch von deiner Seite. Ich habe innerhalb von einer Stunde, eigentlich nicht mal eine Stunde, ich habe mein Rasa-Gebet gebetet und habe dann entschieden, mein Kopftuch anzulassen von meinem Gebet, theoretisch. Und Und diesen Monolog, den ich mit mir selbst hatte oder das Gespräch mit Allah, war, wenn du es nicht jetzt tust, wirst du es niemals tun, erstens. Und zweitens, du kennst deinen Nefs und du kämpfst sehr schwer mit dir. Und das Einzige, was dich gerade beschützt, wäre jetzt, wenn du jetzt das Kopftuch trägst. So, ich weiß nicht, von wo dieser Gedanke gekommen ist, aber der kam. Und und dann habe ich angefangen, mein Kopftuch zu tragen. Natürlich ist, warum ich das natürlich tue, für Allah, weil das eine Pflicht von uns ist. Mhm. Und was wir auch nochmal hier betonen wollen, ist eine Pflicht. Das ist keine freiwillige Sache, die man macht. Als Und für den, weil darüber haben wir auch letztens, also wir drei, gesprochen, du kommst gar nicht mehr dazu, an Orte zu gehen oder dich mit Menschen zu treffen, die nicht mehr dem Islam konform sind. Ja. Und ich glaube, das war so das, was ich gebraucht habe zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Ja. Und das war so mein Warum, warum ich mal angefangen habe, mein Kopftuch zu tragen. Und jetzt ist es eigentlich nach fast 2 Jahren ein Teil meiner Persönlichkeit. Eigentlich nicht mal, das ist meine Identität.
Das, so. Das bedeutet, dein Hijab war in diesem Moment deine Rettung.
Genau, 100%. Und wenn ich das nicht getragen hätte, wüsste ich nicht, wo ich jetzt ehrlich gesagt wäre. Weil das war auch in meinem Lebensverlauf, sagen wir mal so, die schwierigste Phase. Mhm. Und hätte ich nicht das Kopftuch, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre.
Ja. Die Amira?
Es war tatsächlich, subhanallah, genauso ähnlich. Es war zu einer Zeit, wo ich gefühlt herumgeirrt bin. Ich bin gedanklich und auch weltlich komplett herumgeirrt. Ich wusste nicht, was mache ich morgen? Was passiert gerade mit mir? Was passiert in meinem Kopf? Es ist so, man hat sich so ein bisschen teilweise wie in der Pubertät gefühlt. Man weiß nicht auch mit seinen Emotionen, was passiert. Und zu der Zeit kann man jetzt nicht sagen, man hat alles verloren, was man sich aufgebaut hat, sondern jetzt heute zurückblickend war eigentlich das der größte Win als Partner. Aber es war zu der Zeit so und ich wusste auch nicht, was meine Identität war. Ich habe zu der Zeit angefangen, random mich für die komischsten Berufe rückblickend zu bewerben. Habe mich als Stewardess beworben. Ich habe mich in der Dienstleistungsbranche im Headhunting beworben. Gleichzeitig habe ich auch mal eine Bewerbung random bei DM reingeschickt.
Das mit Kopftuch?
Ja, nee, noch nicht. Okay. Das war die Zeit, wo ich herumgeirrt bin. Also ich wusste nicht, was ich will. Ich wusste nicht, was ich will.
Okay, du kannst alles, oder? Also.
Ich dachte mir einfach, ich nehme einfach das, was kommt. Wie bitte?
Ich glaube, du hättest trotzdem jeden Job gerockt, den du da bekommen hättest.
Ja, ich sehe bei dir irgendwie
Stewardess. Ich sage aber auch von mir, was Stewardess. Auf jeden Fall, ich bin herumgeirrt. Und dann wurde mir halt irgendwann mal klar, ey, du brauchst eine Lösung für deine Situation. Und das Einzige ist gerade das Gebet, Dua zu machen. Du weißt nicht, was ich wusste nicht, was ich wollte. Es war so, I don't know what's happening. Ja. Und ich habe dann einfach Dua gemacht, es soll das passieren, was am besten für mich ist. Und der Tag der Entscheidung war wirklich einfach so, ich mach's jetzt. Es war der Eid. Und am Morgen waren wir in der Moschee, haben das Eid-Gebet gebetet. Und dann habe ich mich von meiner Mama verabschiedet, bin nach Hause mit meinem Mann. Und dann saß ich da und dann war ich so, ja okay, die haben mich heute Morgen alle mit Hijab gesehen. Dann gehe ich am Nachmittag zu denen auch so. Und dann habe ich einfach so, ja, okay, let's go. Und meine Schwester so, als sie mich dann gesehen hat, sagt so, ja, du hast vergessen, was auszuziehen. Ich sag so, nee.
Wie war so dieses Gefühl, dass du dann da hingegangen bist, wieder mit Hijab?
Ich bin ein Mensch, mir ist alles unangenehm. So diese, wenn sich jemand für mich freut, ist es mir unangenehm.
Echt?
Ja, ich war so zum Beispiel, ist okay. Meine Schwester hat sich so gefreut, die war so, oh nein, ich so, ja, alles gut. Und weiter.
Okay, next. Wir müssen es nicht thematisieren.
So, und dann mein Onkel ist aufgestanden. Und next. Also ich wollte es so schnell wie möglich hinter mir springen.
Boah, aber ich fühle das voll. Als ich angefangen habe, meinen Kopf zu tragen,
war schon... Das wäre sogar unsere nächste Frage gewesen, wie die Reaktionen.
Ja. Ich habe das erste Mal in der Türkei getragen. Ich war basically... Geschäftsreise, Urlaub, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe dann meine Mutter angerufen und die hat erstmal gesagt, ja, komm erstmal nach Deutschland. Ich glaube, du bist gerade in dieser Bubble und komm erstmal nach Deutschland und wir werden sie. Und als sie das dann realisiert hat, hat sie sich natürlich geweint und sich doch gefreut und so. Aber das war so auch wie bei dir, okay,
chill jetzt. Komm, wir machen einen Haken beenden.
Wir haben es jetzt, okay, ich streck jetzt Kopf, ja. Doch, next. Wir müssen ja. Jetzt nicht noch drüber reden. Ja. Aber ja, so war das tatsächlich bei mir, um eure Frage schon vorzukommen.
Und wie war es bei eurem Umfeld? Also, okay, Familie hat sich gefreut. Ich weiß nicht, wie es bei dir, bei deiner Familie jetzt war. Ob du darauf eingehen möchtest?
Also ich habe gar kein Problem, darauf einzugehen. Tatsächlich, der größte Supporter, den ich habe, ist meine Mutter. Und Alhamdulillah, das war schon immer so. Und an dem Tag, es war auch ein bisschen random. Ich glaube, dass irgendwie so die schönsten Entscheidungen auch ein bisschen random passieren tatsächlich. Ja. Weil man einfach denkt, okay, jetzt oder nie. Und Allah gibt einem halt auch in diesem Moment so eine Motivation und so einen Schub. Ja. Und dann denke ich halt auch immer im Nachhinein, wenn ich den jetzt nicht nehme, das ist meine eigene Schuld. Mhm. Also wenn ich das jetzt nicht nehme, dann werde ich dann danach befragt werden und dann wird gesagt, aber du hattest doch die Möglichkeit. Mhm. Und solche Momente bin ich einfach generell so ein Mensch, ich will diese Momente nicht verlieren. Also ich will einfach nicht denken, okay, ich hätte es geschafft oder wenn ich irgendwann befragt werde. Deswegen, ja, inshallah, können wir das alle irgendwie meistern. Auf jeden Fall, genau, an dem Tag, eine damalige Freundin kam zu mir, sie hat mir ganz viele Dinge mitgebracht. Mein Kleiderschrank war gar nicht Hijab-konform. Und dann hatte sie mir Sachen gebracht. Also ich hatte schon, alhamdulillah, gut Kleidung. Ich war jetzt nicht so extrem, aber trotzdem, ne, braucht man richtige Kleidung. So, und dann hat sie mir ganz viel gebracht und es war gar nicht geplant, an dem Tag mein Hijab anzuziehen, sondern 4 Tage nachher an Ramadan. Und dann hat sie mir die Sachen gebracht und da meinte sie, ja, nein, mach dich ein bisschen fertig, weil wir wollten nämlich rausgehen. Lass mal den Hijab anziehen. Alhamdulillah, ich hatte natürlich davor schon Hijab gebunden, wenn ich gebetet habe, aber nie so dieses Richtige. Sie ist eine Türkin und bei denen ist es so, die haben richtig viele Sachen und dann so ein Tuch noch und dann so ein Bonnet und keine Ahnung was. Und das habe ich noch nie, also ich hatte die Sachen gar nicht zu Hause dafür. Auf jeden Fall hat sie es gemacht, ich habe mich richtig toll gefühlt und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich einfach jetzt so raus, weil wir wollten sowieso rausgehen, dann gehe ich so raus. Und ich kann mich richtig gut erinnern daran, ich fand mich richtig schön. Ich habe mich richtig hübsch gefühlt, subhanallah. Was richtig krass ist, weil ich ja davor versucht habe, mich in meiner Schönheit irgendwie so zu verlieren. Also es darf man nicht, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, ich bin wunderschön oder so, aber ich meine einfach wegen der Schminke und sowas und meine Haare machen und so.
Ja, ihr wisst ja, wie sie
aussehen. Und genau, und dann habe ich mich ja daran versucht, so zu verlieren. Und dass ich mich dann genau an dem Tag, wo ich mich bedecke, so schön fühle, obwohl ich ja die ganze Zeit versucht habe, dieses Gefühl zu bekommen, war halt irgendwie voll krass. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich stand so in meinem Zimmer mit dem Auto, was ich anhatte, mit meinem Hijab. Und ich habe es meiner Mutter geschickt, weil sie war nicht zu Hause. Und dann hat sie gesagt, wow, und so, wie schön das aussieht. Und keine Ahnung, meine kleine Schwester hat an dem Tag dann auch Hijab angezogen, aber nicht für immer, sondern einfach mit mir, weil ich es dann getragen habe. Ja. Und dann sind wir rausgegangen und ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin. Und genau, also das war so die Reaktion von meiner Mutter. Für alle, die es nicht wissen, ich bin halb aus Algerien und halb aus Amerika und meine Mutter, ihre Seite, kommt halt aus Amerika und das bedeutet, das sind keine Muslime, möge Allah sie recht leiten. Und ja, ich habe mich dann ganz Ramadan versteckt von meiner Familie, was eigentlich sehr untypisch ist, weil ich eigentlich sehr close bin mit meiner Familie, die halt eine Straße gefühlt weiterlebt von mir. Und die haben sich dann gefragt, warum kommst du nicht? Und dann dachte ich, okay, Bismillah. Ich bin hingegangen. Zu meinen Großeltern war das. Ich bin dort hingegangen. Mein Opa hat mich nicht angeschaut. Meine Oma, er ist Amerikaner, also full Amerikaner. Er hat mich nicht angesehen und meine Oma hat auch sehr, ja, also ich würde mal sagen, aus Angst reagiert, weil halt mit den Medien und im Westen und dann auf einmal trägst du Hijab und dann, was passiert hier gerade und ich habe dich einen Monat lang nicht gesehen und jetzt kommst du hier so her. Das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Schock. Dann wurde ich gefragt, ist dir das wichtiger als deine Familie? Also sehr radikale Fragen. Ja, und ich habe gesagt, ja, ist es.
Stark.
Also mir wurde die Frage gestellt, ist der Islam dir wichtiger als deine Familie? Und ich habe gesagt, ja. Also möchtest du das so machen? Ich habe gesagt, ja. Okay, dann wurde mir erstmal gesagt, okay, das und das und das und das wird hier aber nicht passieren. Zum Beispiel das Gebet oder ähnliches. Und ich habe gesagt, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das so. Und da bin ich da rausgelaufen. Aber Alhamdulillah, ich weiß nicht, Allah hat mir so eine Kraft gegeben, weil, subhanallah, ich dachte, okay, vielleicht, ne, jeder Mensch vielleicht, Allah halim, würde es vielleicht jetzt ausziehen. Okay, meine Liebsten, die haben jetzt so reagiert. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Die wissen noch am besten. Und das war nur eine Schnapsidee. Und du wolltest es doch eh nur für Ramadan tragen, um zu gucken, wie es ist. Mhm. Jetzt ist doch eh Ramadan vorbei. Jetzt kannst du es doch ausziehen.
Ja.
Damit es, ne, angenehmer ist. Aber, alhamdulillah, ich trage es immer noch. Meine Familie in Amerika hat aber genauso reagiert, also dass ich nicht kommen soll. Krass. Dass ich gebrainwashed. Aber ist es so? Alhamdulillah nicht, tatsächlich. Ich wurde, am Anfang wurde mir gesagt, ich wurde gebrainwashed. Mhm. Und so kannst du nicht hierher kommen. Und das ist halt so, du kannst nicht nach Hause kommen.
Aber du hast ganz normal Hijab getragen.
Genau, also ganz normal. Nein, nein, ich habe ganz normal Hijab getragen. Ich hatte auch, also Alhamdulillah, ich trage jetzt nur noch Recon Air Bayers. Und damals habe ich aber auch Hose getragen, ganz normales Hemd. Also eigentlich war es nur das Hijab auf meinem Kopf, was so, ja, auffälliger. Irgendwie, genau. Und genau deswegen, ja, dann wurde, also war es richtig extrem. Aber meine Mutter war mein Halt. Also sie hat gesagt, wow und wunderschön und mach das. Und wenn das das ist, was dein Herz glücklich macht, mach das und so. Sie war, also Alhamdulillah, ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn meine Mutter nicht so reagiert hätte. Wie gesagt, ich dachte einfach, dass meine Familie so reagiert hat aus Angst.
Natürlich,
weil sie einfach dachten, für sie verlieren mich oder so. Mhm. Subhanallah, es hat sich dann geändert. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, nach 2 Jahren Hijab tragen, kam dann aus Amerika. Ja, willst du uns denn nicht besuchen? Mhm.
Okay.
Und meine Oma war dann auch so...
Die haben es dann mit der Zeit
genau, also, weil sie haben realisiert, dass ich kein anderer Mensch werde. Also ich, subhanallah, ich hatte auch dieses Gefühl, ich muss mich jetzt bessern. Mhm. Ich darf nie wieder Nein sagen. Ich muss immer hilfsbereit sein und sowas, dass ich einfach den Islam so versuche zu repräsentieren, wie er ist, damit sie sehen, dass mein Hijab keinen negativen Einfluss auf mich hat, sondern eigentlich nur einen positiven. Mhm. Damit sie einfach auch diese Angst so von sich lassen. Und der ausschlaggebende Punkt war einfach dann am Ende, wie ich war mit meiner Oma am Laufen und sie meinte so, weißt du, was ich gut finde? Dass du einfach du selbst geblieben bist.
Schön.
Und ich war so, das hat mir irgendwie
Geht's?
Es geht. Das hat mir irgendwie die Frage genommen, warum sie so reagiert hatte.
Ja.
Weil sie einfach nur ein Mensch ist, der halt Angst hatte, zu verlieren.
Mhm.
Und ich finde es so traurig, dass die Medien das so zeigen, weil, subhanallah, es ist gar nicht so. Also es ist inshallah auch einfach nur ins Positive, wenn man es richtig macht und nicht in die radikale Schiene geht.
Mhm.
Weil Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wir sind Menschen der Mitte. Wir sind nicht zu weit links, wir sind nicht zu extrem. Wir sind Menschen, inshallah, der Mitte. Sinngemäß, wie ich mich gerade erinnere. Und und ich denke, inshallah, wenn man das schafft und den Menschen einfach den Islam versucht, so nahe zu bringen, mit seinen Handlungen, nicht mit den Worten. Subhanallah, ich habe gemerkt, wenn ich geredet habe, dann wurde ich nicht gehört. Aber wenn ich gemacht habe, dann wurde ich gesehen. Und ich glaube, dass das ist sehr, sehr ausschlaggebend gewesen, für meine Familie zu verstehen. Es ist kein Angriff, du wirst mich nicht verlieren.
Mhm.
Mein Hijab bin ich. So.
Ja.
Und das, war, wie meine Familie reagiert hat.
Wie war es bei dir? Ja, also deine Mama war ja schon Hijabi zu der Zeit, oder?
Ja, wobei das bei meiner Mama natürlich ein Thema war und dann bei mir ein anderes. Mhm. Also das war dann bei mir, als ich es getragen habe, dann noch so ein extra Schock. So, was? Sie ist auch noch
gekehrt worden.
Genau. Bei der Mama war es halt so, dass sie dann auch ein Jahr, also meine Großeltern ein Jahr keinen Kontakt zu meiner Mama hatten. Also das war ganz schlimm. Und das ist dann wieder gegangen, alhamdulillah, weil sie auch wie bei dir gesehen haben, dass sie sich nicht geändert hat, dass sie dieselbe geblieben ist. Aber bei mir war es dann auch teilweise so, dass mein Opa mich nicht mehr sehen wollte. Also wir sind gekommen, also ich weiß noch ganz genau, wir haben in Wien gelebt. Wir sind sie in Deutschland besuchen gegangen und ich habe halt das Kopftuch aufgehabt und mein Opa hat ihn zum Bahnhof abgeholt und er wollte dann nicht neben mir gehen. Also er ist dann vorne gegangen, damit er nicht mit uns gesehen wird.
Mhm.
Und auch, also wir sind aus Darmstadt und das ist halt so eine kleine Stadt und man kennt sich dort halt und ja, er wollte einfach nie.
Ja, da findet die Party in Darmstadt, das kommt mir
immer im Kopf. Wirklich, das kenne ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall wollte er nicht mit uns gesehen werden, aber es hat sich alhamdulillah geändert. Er wohnt auch mittlerweile in Wien und wir gehen sehr oft raus, also er liebt es mit uns. Also alhamdulillah hat sich das wirklich geändert. Er hat gesehen, dass wir uns nicht geändert haben, dass wir sogar besser unter Anführungszeichen geworden sind.
Ich glaube, es ist aber wirklich die Angst, vor allem wenn du halt nicht, wenn du den Islam nicht in deinem Herzen trägst, es ist halt wirklich die Angst, dass der Islam deine Liebsten wegnimmt. Aber subhanallah, das ist so von den Medien gegeben, aber das stimmt ja gar nicht.
Der Islam ist das Böse. Dazu, die Schönheit des Islams bleibt auch denjenigen verborgen, die Allah auch gar nicht da drin haben möchte. Also es ist so, wir sehen die Schönheit.
Das war jetzt krass.
Ja, aber wir sehen die Schönheit, weil es uns erlaubt worden ist, diese Schönheit zu sehen. Aber wenn Allah das nicht erlaubt, ist sie diese Schönheit, diese Besonderheit, diese Tiefe, warum die Dinge verboten worden sind, dann ist es ja klar, dass sie es so sehen.
Du hast einfach nicht das Privileg.
Du hast nicht dieses Privileg.
Ein Muslim sieht auch ganz anders.
Ja.
Nochmal?
Ein Muslim sieht ganz anders.
Ach so. Was hat sich gesellschaftlich für euch verändert bezüglich Arbeit, Umfeld? Wie haben die Männer euch wahrgenommen?
Genau. Ja.
Vorher-Nachher-Effekt, ja. Genau.
Also der gesellschaftliche Aspekt. Ich habe am Anfang sehr gestruggelt mit meinem Kopftuch. Die ersten Monate gingen. Mhm. Aber danach war immer, weil ich muss sagen, davor bin ich wirklich mit Pretty Privilege durch die Welt gelaufen. Also, und ich will das auch gar nicht.
Allahumma barik, ihr werdet es nicht erfahren.
Nein, aber ich muss ehrlich sagen, allein als Studentin, ich habe vorher Wirtschaftsingenieurswesen studiert, hatte auch relativ gute Noten und habe teilweise Jobs bekommen, die wurden mir hinterhergeworfen. Also wirklich, die wurden mir hinterhergeworfen. Und jetzt, wo ich mein Kopftuch getragen habe, ich habe so einen guten Lebenslauf, alhamdulillah, weil ich natürlich auch viel gemacht habe. Ich habe studiert und so weiter und so fort. Also ich habe einen langen Karriereweg gehabt. Und jetzt bewerbe ich mich für Praktikumsstellen und ich bekomme die Jobs nicht. Ich will nicht sagen, dass das am Kopftuch liegt, aber man hinterfragt sich natürlich. Und vor allem, wenn du dann mit dem Kopftuch strugglest und du dich mehr oder weniger unsichtbar fühlst in der Gesellschaft und dann du von Absage zu Absage bekommst, während du als Studentin nichts gemacht hast, außer vielleicht gekellnert. Also das war wirklich in meinem Lebenslauf. Und die haben dich trotz Großkonzerne, die ich hier nicht namentlich erwähne, haben mich angenommen. So, und
ohne Kopftuch jetzt?
Ohne Kopftuch. Ohne Kopftuch. Und jetzt bewerbe ich mich in No-Name-Agenturen, wo ich sage, ey, ich mache kostenlos für mich Arbeit. Ich will einfach nur lernen. Und die haben mich nicht genommen. Jetzt, alhamdulillah, mir geht's gut. So, darum geht's nicht. Aber diese Phase hatte ich auch. Und um auf diesen gesellschaftlichen Aspekt nochmal einzugehen, ich habe mich sehr lange unsichtbar gefühlt. Und vor allem, weil ich davor dieses westliche Leben hatte und gesehen wurde, Anerkennung bekommen hatte. Ich habe gewisse Merkmale gehabt, für die ich gestanden habe.
Aber subhanallah, ist das nicht genau das, was so...
Wovon ich geschützt bin? Ja, genau.
100%. Nein, aber was heißt geschützt? Aber ist es nicht genau das, womit... also was so schön ist irgendwie daran, unsichtbar zu sein? Also ich weiß nicht. Für mich ist es etwas Positives in meinem Kopf.
Es war ungewohnt.
Für dich war es eine Prüfung, weil du davor gesehen wurdest.
Genau.
Aber das ist halt genau dieses, du wurdest gesehen für deine Schönheit, aber du wurdest nicht gesehen für deinen Charakter.
Ja.
Und ich muss auch sagen, der Westen ist eher so tendiert, ohne jetzt irgendwie jemand persönlich anzugreifen, der Westen ist eher so tendiert, dass sie die Frauen, und das dann kommt, also da gehen wir noch später drauf ein, auf Feminismus, die tendieren eher, dass die Frauen auf ihre Äußerlichen zu bewerten, als wie eure Werte.
Ja, Facecard.
Und deswegen ist das Kopftuch so ein, was sie trägt, Kopftuch. Deswegen ist es so abwertend für manche. Und das ist für mich ein Zeichen eigentlich, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, wenn sie ein Problem mit dem Kopftuch hat, dass die Frau mit dem, sie auf den, auf ihre Schönheit und ihr Äußerliches oder sie ihre sexuelle Anreize eher, wie sagt man, reduziert, als sie auf ihre wirklichen Werte und das ist Charakter genau und Eigenschaften und
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau das ist aber der Punkt gewesen bei mir, dass ich so stark, also ich hatte jetzt keinen schlechten Charakter davor, darum geht's nicht, aber ich habe so stark angefangen an meinen Charakter, an meine Persönlichkeit zu arbeiten, an Bildung. Ich habe mich, und es geht nicht mal um Karriere, sondern allgemein Wissen, Islam, Persönlichkeitswachstum. Ich bin da wirklich, weil ich hatte nicht mehr mein Facecard. Das war weg, basically. Und
dein Face ist noch da.
Du, ihr wisst doch, was ich meine.
Natürlich, ich weiß, was du meinst.
Und
the Facecard.
Ja, genau. Und daran durfte ich einfach arbeiten. Allah hat mir diese Prüfung eben gegeben, ja, die ich alhamdulillah bestanden habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Kopftuchträgerinnen gibt, vor allem, wenn man in einem erwachseneren Alter, also mit Anfang 20 und nicht schon als so wie bei dir jetzt jugendlich, im jugendlichen Alter, dass das für jemand sehr herausfordernd ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie für sein Aussehen mehr oder weniger bekannt war. Nee, das sagen wir jetzt hier nicht, aber genau. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Punkt.
Also gesellschaftlich muss ich sagen, ich hatte jetzt nicht irgendwelche Einbußen dadurch gehabt, weil diese Bewerbungen zum Beispiel, die ich geschrieben habe und sowas, die waren nicht aufgrund dessen, weil ich einen Job gesucht oder gebraucht habe, sondern weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Das waren ja random Sachen. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Mhm. Waren die Sachen dann eh verflogen, spätestens dann, als ich es angezogen habe. Auch für mich selbst. Ich brauchte keine Absage zu haben. Mhm. Gegenteil, ich musste den Sachen sozusagen selber absagen. Deswegen habe ich an sich jetzt keine gesellschaftlich großartigen Nachteile oder auch Vorteile gehabt. Blieb bei mir ziemlich neutral.
Du hast dich ja selbstständig gemacht, oder?
Ja, mein Mann und ich waren schon, seitdem ich meine Ausbildung gemacht habe, immer selbstständig. Deswegen sage ich jetzt mal, kommt daher das Privileg, auch selber entscheiden zu können, was mache ich jetzt? Es kann einen teilweise verwirren, wie mich jetzt zum Beispiel zu der Zeit, aber alhamdulillah, es hat alles seinen Grund. Aber auch gleichzeitig kann es halt ein Riesenprivileg sein, dass du dir nicht Gedanken machen musst, was
natürlich,
du tust.
Natürlich, ja.
Aber es kann auch gleichzeitig sein, dass ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, was die Gesellschaft um mich herum, was für Auswirkungen hat. Weil ich war so
in deiner Bubble einfach.
Ja, was heißt, ja, in meiner Bubble. Aber auch gleichzeitig, ich habe das ganze, dieses Thema Hijab gar nicht so groß getreten in meinem Kopf. Es ist erstmal einfach das Tuch, was jetzt sich gerade verändert hat. Nichts anderes. Also so spielt es auch tatsächlich in meinem Kopf.
Ich glaube, die Außenwelt, es ist einfach ein Tuch.
Ja.
Für dich ja nicht, aber für die Gesellschaft ist es ja einfach nur ein Tuch.
Genau, und so bin ich auch rumgelaufen. Also
warum machst du so eine große Sache draus
in dem Moment? Deswegen bin ich auch so in die Welt rausgegangen. So.
Ja.
Ich habe nicht weniger mit Männern gesprochen, weil ich jetzt gerade einen Kopftuch trage. Ich bin so, ey.
Was los? So. Ich glaube, das hat aber auch viel mit dem individuellen...
Ja, genau, absolut.
Mit deiner individuellen...
Persönlichkeit
zu tun, genau. Weil zum Beispiel, ich kenne Frauen, die haben, dieses Kopftuch war echt eine Belastung und ein Test. Und so hat die Gesellschaft sie am Ende auch wahrgenommen.
Absolut.
Und sie hat auf einmal auch diese Probleme angezogen.
Genau.
Und du, dadurch, dass du das einfach gesagt hast, okay, entspann dich mal, das ist ein bisschen Baumwolle und das war's dann, so hast du auch diese Dinge angezogen.
Genau, deswegen sage ich, ich habe jetzt nicht viel Veränderungen bemerkt, weil es auch für mich nicht keine großartige Veränderung war für die Außenwelt.
Du bist ausgestrahlt.
Ein Tuch und that's it.
Ja.
Und somit konnte man auch nicht die Leute, wie du gesagt hast, anziehen, die dir irgendwelche Negativität rüberbringen können, weil, hey, das ist ein Tuch, stopp.
Ja.
That's it. Keine Diskussionsbasis.
Exactly.
So, fertig. Und deswegen, Alhamdulillah, nicht irgendwelche Probleme. Genau. Und jetzt zu den Männern oder bei dir auch.
Vielleicht
gehst du mal drauf ein.
Also, als ich meine Hijab angefangen habe, war so Höchstzeit von Corona. Gefühlt niemand war irgendwie, also es war gerade so dieses, die Welt weiß gerade nicht, was sie machen soll. Jeder war gerade so, okay, wir gehen nicht in die Schule, wir gehen nicht dahin, wir gehen nicht zur Arbeit.
Eigentlich der perfekte Zeitpunkt,
genau, so
um einen Kopffieber drauf.
Corona ist schon 5 Jahre her.
Genau, und ich habe ich habe auch es genau so gelegt, weil es war ja für mich, ne, an Ramadan ziehe ich das Hijab an. Ich schaue erst mal, wie das so ist. Schau, ob es zu mir passt.
Testabo.
Es darf mal, als müsste es zu mir passen. Und nicht ich mich.
2 Monate kostenlos.
Und ich mich nicht selbst dem Jab
anpassen. Danach 39 Minuten.
39 Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Es freut mich, dass ihr lachen könnt, Leute. Aber genau, und dann, ich dachte mir so, ich habe auch so ein bisschen, ne? Weil ich wusste ganz genau, wie die Leute sind. Ich dachte mir so, was willst du denn an Ramadan sagen zu mir?
Ja.
wie, du trägst jetzt Kopftuch. Wer denkst du, wer du bist, dass du jetzt Kopftuch trägst?
Aber
so, kamen, Ramadan?
Kamen, also war das für dich so anders in der Gesellschaft? Weil du warst ja auch ziemlich lange ohne, oder?
Also alles war ja so islamisch und ich fall doch gar nicht auf mit Hijab dann in dem Moment.
Okay.
Es war halt ein bisschen komisch, dass ich dann zum, zum Beispiel in diesen türkischen Markt gegangen bin und dann da mein Fleisch geholt habe und so. Und dann war ich so, ja, das und das. Und die haben mich so angeguckt. Aber es war halt, das war es halt auch. So. Und dann habe ich mir halt gehofft, ne? Ist Ramadan, inshallah freust du dich für deine Schwester. So.
Okay, okay.
Und deswegen, Alhamdulillah, es lief eigentlich ganz gut, so was das angeht. Mein Umfeld halt so, ja, einfach in der Gegend, wo ich war. Man durfte ja nirgendwo anders hin.
Ja.
Und auf Instagram hatte ich das den meinen Mädels auch gesagt gehabt. Und ich hatte, glaube ich, noch nie so viele positive Nachrichten. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Und die ganze Zeit wirklich. Und ich war so,
Fragen, was du davor für einen Content gemacht hast?
Also ich habe einfach tatsächlich, ja, einfach nur
so Lifestyle
gut ausgesehen.
Ich
habe einfach nur... Also wirklich, also ich habe einfach... keine Ahnung.
Zitat Ende.
Golden Hour. Und dann war ich einfach sehr mit zum Bild von mir.
Ja.
Und dann habe ich es einfach hochgeladen. Krass, und dann ist halt, also die Sache ist halt auch... mein Instagram ist viral gegangen durch ein Bild mit meiner Freundin. Das haben dann diese Love Couple und dann dieses so Best Friend... at your best friend oder sowas. Und dann dadurch ist halt diese ganze Aufmerksamkeit halt gekommen. Und ich habe dann halt einfach nur immer so ne, süße Bilder hochgeladen.
Ja.
Und in meinen Stories war es halt immer so Fokus, wo du, also was ist gerade deine Situation? Womit strugglest du gerade? Und ich habe den Leuten immer halt eine Möglichkeit gegeben, mir zu schreiben. Ich habe gesagt, ey, wenn es dir nicht gut geht, schreib mir. Und dann habe ich so mit den Leuten halt geredet und so. Das ist so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, aber ich versuche es immer so ein bisschen wieder auf zu holen.
Ja.
Weil ich mir einfach dachte, okay, es gibt so viele Seiten auf Social Media und ganz ehrlich, es gibt nicht immer Leute, die halt in ihrem Umfeld zu irgendjemandem gehen können und sagen können, ey, das ist gerade mein Problem. Um Gottes Willen nicht, dass ich irgendwie eine Antwort auf alles hätte, aber manchmal reicht es auch einfach, wenn man zuhört und die Menschen einfach reden können. Genau das so, das war mein Content. Und worauf war ich? Ah, genau. Und dann habe ich den Mädels einfach gesagt, an dem Tag, als ich meinen Hijab angezogen habe, ich war so draußen, ich so in der Message gesagt, hi Leute oder so. Ja, also wie ihr wisst, ist ja bald Ramadan und ich habe mir vorgenommen, das Hijab zu tragen. Was habt ihr euch vorgenommen? Also, und dann auf einmal, bam, bam, bam. Und die Sache ist auch, als ich rausgegangen bin, ich bin von zu Hause die Tür raus, die Treppen runter und da habe ich schon angefangen, subhanallah, als hätte meine Fitra einfach. Ich habe die Bilder rausgenommen, die ich hatte. Also meine Bilder, die ich hatte, habe ich rausgenommen. Ich habe sie archiviert. Ich habe sie archiviert. Und dann habe ich eine Story gemacht und dann war ich aber auch ganz Ramadan erstmal nicht online. Ja, genau, so, das war einfach die Reaktion. Und dann habe ich einfach das so gedroppt. Your new favorite Hijabi oder so, habe ich dann so ein Bild gepostet. Und dann jeder so, oh mein Gott und so. Ja, genau. Und dann hat ja die Schule wieder angefangen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt mein Abi gemacht. Und genau, und dann war so mein Mathelehrer, mit dem ich sehr sympathisiert habe, heißt es so. Ich habe mich richtig gut mit ihm verstanden. Wir haben immer so Witze gemacht und so. Und er war so. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass also er war sehr, Schock, genau, die genau, er war sehr so einfach.
Es gibt halt die ganze Zeit nur Hörer, nicht nur Video.
Also er war Schock. Er war einfach Schock, wirklich, er war Schock. Er kam so in den Klassenraum rein, er war Schock. Er hat mich aber gar nicht darauf angesprochen. Aber er hat tatsächlich auch in der Gegend gelebt, wo ich gelebt habe. Und er ist dann so an mir vorbeigelaufen, als würde er mich nicht sehen. So. Und dann war ich so, okay. Und meine Freundin, meine Klasse haben dann auch gesagt, okay, sie haben auch gemerkt, er war ein bisschen ne, auf Abstand und so. Ich nicht so irgendwie sowas, wo ich so gestruggelt habe wie du oder so, dass ich irgendwie so richtig krass, keine Ahnung, Bewerbung oder sowas rausschicken musste und gestruggelt habe.
Ja.
Ich habe dann irgendwann ein FSJ gemacht, habe mich ganz normal beworben. Ich dachte mir ganz ehrlich, also entweder nimmst du mich oder du nimmst mich nicht.
Ja.
An einer Stelle, wo du mich sowieso nicht mit Hijab nehmen würdest, da will ich auch nicht arbeiten.
It's also, your loss. Yeah.
Warum soll ich jetzt an einen Ort gehen? Das denke ich mir halt auch mal bei Mädels, die halt dann sehr, sehr traurig sind, was ich auch verstehen kann natürlich.
Dass weil sie nicht es willkommen
gibt halt auch
werden,
Leute, genau, sie mit dem es gibt Kopftuch. Halt auch Leute, die haben halt einen Riesentraum. Und damit werden sie dann halt geprüft. Aber ich denke mir einfach so, wenn, sagen wir mal, subhanallah, du willst diesen Job haben und du wirst angenommen, aber du musst deinen Hijab ausziehen. Und sagen wir mal, diese Schwester ist nicht stark genug und sie zieht es aus. Dieser Mensch respektiert dich doch gar nicht. Selbst wenn du dein Hijab nicht anhast, er respektiert dich nicht. Er will dich nicht. Und warum solltest du an so einem Ort sein? Weißt du? Und ich finde das halt, ja, also wenn du mich nicht möchtest und wenn du mich auf mein Kopftuch ansprichst, dann
Dann will ich dich nicht.
Dann will ich dich nicht. Dann will ich hier nicht sein.
Auf Wiedersehen. Können wir gleich zur Frage kommen wegen Aussehen. Hattet ihr trotzdem Momente, wo ihr gesagt habt, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und es aber dann trotzdem durchgezogen habt? Also wart ihr schon mal kurz vor diesem Moment? Mhm. Weil das ist ja auch interessant, vielleicht zu wissen.
Auszuziehen?
Ja.
Also,
let's go.
Also, wenn das nicht zu persönlich ist.
Ich hatte, wie gesagt, kurz bevor ich das, also ich habe es angezogen, dann hatte ich eine Peak-Phase und als ich dann, weil ich dann zwischenzeitlich auch im Ausland war und viel gereist bin und als ich dann aber längere Zeit in Deutschland gelebt habe, habe ich erstmal gemerkt, was ein Fremdkörper ich in dieser Gesellschaft bin. Und ich wusste innerlich, du wirst es nicht in diesem und nicht im nächsten Leben, wirst du dieses Kopftuch anziehen, ausziehen, Entschuldigung, alleine, weil ich weiß, dass es 100 Menschen da draußen, okay, keine 100, ich bin kein Superstar, aber es gibt mindestens 5 Leute da draußen, die ich namentlich erwähnen könnte, die sich darüber so freuen würden, wenn ich mein Kopftuch rausziehen würde. So nach dem Motto, du bist nicht stark genug dafür. So.
Ich weiß, subhanallah, jetzt kommt mir auch eine Sache in den Kopf.
So, und alleine das, vielleicht ist es auf der einen Seite schlecht, weil Allah vielleicht nur der sekundäre Grund zu diesem Zeitpunkt war, aber dass mich Leute dafür verurteilt haben und dass ich das dafür weitergetragen habe,
ist auch schon so eine Motivation für sich.
Ja, genau. Ich bin echt dankbar, dass Allah mir so ein bisschen zu dieser Zeit dieses Gefühl von die Meinung von anderen Menschen ist mir wichtig.
Vielleicht musst du das ja.
Vielleicht musste ich in diesem, genau, vielleicht musste dieser Part meines Lebens, vielleicht musste mir das wichtig sein. Jetzt juckt es mich nicht mehr, meine Freunde, Sonne, ich werde das nicht ausziehen. Heute nicht und auch mal.
Inshallah.
Aber so zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich, ich gönne euch das nicht. Ich gönne euch das nicht, wenn ich
Zerrennend.
Das Kopftuch ich gönne dir nicht mein Gott,
Zerrennend.
Das Zerrennend auf eine ganz andere Art und Weise. Ihr denkt, ich ziehe das aus? Niemals. Und wenn ihr mich alle verletzt. So, ja, also diese Zeit hatte ich, auch wenn ich immer gestruggelt habe und dann habe ich mir gedacht, nee. Und habe es dann am Ende, Gott sei Dank, musste so passieren und habe das dann durchgezogen. Ja. Genau.
Ja.
Ich habe da was noch mal zu fügen.
Ja, also es gab auch so ein paar Leute anscheinend, davon habe ich nie, also die kamen natürlich nie zu mir, so das habe ich irgendwie dann irgendwann später mitbekommen, dass dann hieß ja, Naima wird das sowieso nicht tragen, also sie wird das sowieso nicht anbehalten. Ein Jahr.
Das provoziert
Lina Glams.
Bei Lina Glams, das war auch krass. Okay, abgesehen von der ganzen Tragödie und von diesen ganzen Nachteilen, Lina Glams, die Nachteile, die da gekommen sind und die ganzen Kritik und keine Ahnung, da gab es so ein paar Fakten, die sie online auf im Podcast gesagt hat, die nicht stimmen. So, aber sie ist so eine Influencerin, was du sie nicht kennst. Ich kenne sie jetzt auch nicht so gut. Ich habe nur so immer so, ich war immer auf meiner For You Page. Aber die Audacity zu haben und ihren Beitrag zu kommentieren, du wirst es eh wieder aussehen, ist so falsch.
Ja, die werden sich eh trennen. Das ist ja auch voll vielen Paaren so. Die werden sich eh nach einem Jahr trennen.
Das Besondere an dem Ganzen ist, es kommt von der muslimischen Community. Ja. Also es ist nicht irgend
das
so.
Das ist traurig.
Es kommt von der christlichen Community, der jüdischen, der hinduistischen oder whatever Community. Es kommt von uns.
Ja. Und es ist auch so, also sie hat auch ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel islamische Fakten, die nicht stimmen. Wie zum Beispiel die Eltern lernen sich nach der Ehe kennen. Also das ist faktisch nicht richtig. Nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Sie hat es aber dann ausgehört, dass ich entschuldige.
Und sie ist
aber
immer noch
man kann sie ausbessern.
Clevere.
Ja, genau, man kann sie ausbessern.
Sie ist ein Mensch, subhanallah. Und ich finde es, also, du hast gesagt, diese Leute kommen von uns. Ich distanziere mich von diesen Menschen.
Ja.
Weil,
ihr seid nicht von uns.
Erstens, ganz, also sorry, aber ganz ehrlich, wenn es dich wirklich so interessiert, dann machst du Dua für diese Schwester.
Ja, genau.
Dann
danke.
Machst du Dua für sie, wenn es dich wirklich interessiert und wenn es dich nicht interessiert. Und du hast nichts Gutes zu sagen, dann sollte man generell als Muslim einfach nichts sagen.
Aber mashallah, dass dich das so interessiert, als fremder Mensch.
Wirklich, also auch nochmal Berdik erstmal an Lena. Ich finde es trotzdem krass, dass sie auch danach, ne, also zum Beispiel, wir haben gerade darüber geredet, was ist in deiner Familie, was in der Gesellschaft passiert. Ja. Und würde sie jetzt hier sitzen, dann würde sie wahrscheinlich auch darüber reden, was gerade in der Gesellschaft abgeht, weil sie ihr Hijab angefangen hat zu tragen. Ja. Und ich finde, das ist so eine krasse, also von ne, diesem Beauty und keine Ahnung was und ich fühle mich wunderschön und ich bin wunderschön, ja, zu ich trage Hijab und ich werde runtergemacht bis zum geht nicht mehr, ja, von der eigenen Community, von der man eigentlich hofft, aufgefangen zu werden, weil das eine Umma ist.
Wir haben halt leider eine judgy Community.
Also für alle als Erinnerung, wir sind eine Umma und wir, das bedeutet, wir gehören zusammen. Das bedeutet, das, was du deinem Gegenüber antust, tust du dir eigentlich nur selber.
In der Öffentlichkeit, also ich kenne Lena Glams nicht, aber wenn die Storyline
es ist halt kritisch ist,
du trägst dein Kopftuch, sie hat jetzt irgendwelche kontroverse Sachen gesagt, weil sie
vielleicht aber ist jung schon ist kritisch,
oder weil sie ein Mensch ist.
Einfach. Ja, aber es ist kritisch, weil sie jetzt trotzdem eine sehr, sehr große Reichweite hat. Ich glaube, sie hat über 1 Million Follower. Mhm. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, die machen dann ein Video und sagen, hey Leute, das stimmt nicht, was sie gesagt hat, damit sie das aber auch auffangen.
Korrigiert.
Genau, oder? Aber vorher halt nicht. Das, ich glaube, es war nach einer Zeit. Aber ich meine jetzt nur, dass man, ich finde es jetzt nicht schlecht, dass man es auch sagt, hey, mit Respekt, so hey, by the way, das, was sie da gesagt hat, das stimmt nicht. Weil mit die und die Fakten, wahrscheinlich hat es die Schwester wahrscheinlich nicht gewusst oder sie weiß es jetzt. Oder
vielleicht wurde es ja auch einfach falsch beigebracht. Ja. Und sie hat einfach den Leuten vertraut, die es ihr so beigebracht
haben. Genau. Hört sich man nach sollte, konvertiert an. Ja. Also sie ist eine konvertierte Schwester, was hat man
da erwartet? Man sollte einfach immer Ausreden suchen. Im Islam ist es sowieso so, dass man 70 Ausreden suchen sollte für sein Gegenüber.
Ja.
Und ja, also ich glaube den Leuten nicht, dass es sie interessiert.
Nein.
Also auch wenn, also auch so generell in der Gesellschaft, das wenn irgendjemand zu mir kommt nicht und sagt, oh, du wirst doch so unterdrückt mit deinem Hijab. Also interessiert es dich wirklich? Ich glaube nämlich nicht.
Ja, ich glaub, also freust dich eher.
Genau, und auch dieses die ganze Zeit so, ja, die Frauen in Afghanistan oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, aber deine Frau neben dir beleidigst du. Also so sehr können die Frauen ja eigentlich nicht wichtig
sein. Das ist auch voll witzig, dass er das Kopftuch so als Symbol der Unterdrückung ist, obwohl es nur genau in 2 Ländern von 57 Ländern der Hijab, also das Kopftuch zu tragen, eine Pflicht ist. Also im Iran und in Afghanistan. Ansonsten in islamischen Ländern. Es gibt zwar einen gesellschaftlichen Druck, zum Beispiel in Saudi-Arabien und so, aber es ist jetzt nicht Pflicht.
Ja.
Und dann denke ich mir so, woher habt ihr, dass es also wenn 2% unterdrückt werden, es zu tragen, heißt nicht, dass es ein Symbol der Unterdrückung ist, aber woher habt ihr das?
Nicht jede Frau mit Hijab ist unterdrückt, also
es gibt wenige, was unterdrückt ausgesucht haben.
Es gibt bestimmt Menschen, die einfach nicht glücklich mit ihrem Leben sind, aber es gibt auch Leute, die kein Hijab tragen, die nicht glücklich sind mit ihrem Leben oder die unterdrückt werden. Also wie viele Frauen gibt es in Deutschland, die, keine Ahnung, geschlagen werden oder so oder ermordet werden? Keine Ahnung, ich glaube, jeden Tag, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht.
Alle 3 Tage gibt es einen Femizid.
Komm, ich kriege Gänsehaut. Und dann, subhanallah, also diese Frauen sind dir nicht wichtig. Aber die Frauen mit Hijab, die dich sowieso nicht interessieren, da kommst du dann an und sagst, also versuchst dann zu erklären, ah, diese Frau interessiert mich, weil du ganz genau weißt, dass du eh dieser Frau nicht helfen kannst. Mhm. Deswegen versuchst du dann so zu machen, als würdest du dich interessieren, damit du gut dastehst. Mhm. Aber deine eigentlichen Frauen, deine deutschen Frauen in Deutschland, oder in Österreich, die interessieren dich nicht. Weil sonst würdest du dich auch
die sagen, einsetzen. Die machen ja immer so, ja, wir sind unterdrückt. Also die westlichen Männer, sage ich so, also ich gehe jetzt auf die Männer mal ein, die sagen ja, wir sind unterdrückt, aber wenn sie uns auf der Straße sehen, schimpfen sie auf uns und beschimpfen uns und sind urrespektlos. Wo ich mir denke, eigentlich solltest du Mitleid haben. So, sei doch lieb zu mir, hallo. Ja, so, weißt du, wo ist hier die Logik?
Bring ein paar Taschentücher oder so.
Aber so, das ergibt so keinen Sinn, so, hä, warum bist du so asozial zu mir?
Wirklich, subhanallah, die Leute reden immer darüber, dass sie so viel Mitleid mit den Frauen haben, weil sie so unterdrückt werden. Aber ist einmal jemand zu dir gekommen und hat gesagt, kann ich dir helfen?
Nein.
Oder wie geht es dir? Oder keine Ahnung.
Du kriegst keinen Job, du musst es ausziehen.
Genau.
Weil es ein Symbol oder halt's Maul, Alter.
Also es ist wirklich, es ist wirklich, ja, scheinheilig einfach. Ja.
Dem Punkt von Lena Glams und gesellschaftliche Reaktionen und sowas sagen. Und zwar, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Kommentare, dieser Hate, diese Negativität von uns kommt, also von unserer Umma. Und man muss sich überlegen, da sind Leute, die schauen sich das an, die sind nicht von unserer Oma und die sehen, wie wir uns gegenseitig ausmetzeln.
Mhm.
Die sehen so die Namen anhand dessen, okay, da können sie sagen, okay, muslimisch oder nicht muslimisch oder an irgendwelchen Bildern oder sonstiges. Hahaha, die metzeln sich ja gegenseitig untereinander so aus. Ich brauche ja gar nichts mehr machen. Ja, tanzt ihr Püppchen, tanzt mal ihr Püppchen.
Ja. Voll peinlich.
Das ist aber so, das ist nicht nur peinlich, es ist erniedrigend, dass wir uns gegenseitig, wir geben denen die Chance, uns zu Puppen zu machen, die für sie tanzen. Das ist genau das, was sie sehen möchten.
Ja,
und wir geben das denen.
Ja.
Das ist dieses Futter. Und allein deswegen soll es schon Grund sein, dass du versuchst, nach draußen hin positiv zu agieren, damit wir ein Beispiel sind für diejenigen, die das lesen. Hm. Und die gehen gut miteinander um. Aber nein, die machen genau das Gegenteil.
Ja.
Make sense?
Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, weil man einfach durch die Medien und sowas so krass dazu gedrängt wird, perfekt zu sein, dass du ja gar keinen Fehler zeigen darfst als Muslim, weil du ja den Versuch zu zeigen, dass du nicht so bist, wie die Westen, also wie die im Westen es versuchen, einem zu erklären, dass die deswegen so hart, also dieser Gedankengang kommt mir gerade, weil dass die Umma versucht so hart, sich gegenseitig zurechtzuweisen,
zu perfektionieren,
weil du tust ja den Islam jetzt repräsentieren und du musst dem Westen jetzt zeigen, dass wir nicht so sind, wie sie sagen. Deswegen, wie kannst du es dir erlauben, einen Fehler zu machen? Weil so die, also alle gucken gerade nur auf dich. Also das geben, also so ein Gefühl geben die denen einfach. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch so hart gegeneinander gehen. Und ich glaube, das ist natürlich auch der, also der Westen wollte das. Also das ist genau deren Ziel gewesen. Ja. Und sie haben es einfach geschafft.
Ja. Ja.
Und das ist das Traurige daran.
Schon über Jahrzehnte
und geschafft. Es ist an sich in Ordnung, sich sozusagen zu perfektionieren. Also wir werden als Menschen niemals perfekt sein. Das ist ganz klar. Ja. Aber die Frage ist ja auch immer so, man versucht sich zu perfektionieren, aber wie machen sie das mit Worten, die gar nicht islamgerecht sind? Also es fängt ja schon bei deiner Wortwahl an.
Ja, 100%.
Wo ich mir denke, verarschst du dich gerade selbst? Also was machst du gerade?
Ja.
So, es ergibt für mich keinen Sinn.
Make 100%.
So, so, das war so der Punkt, wo ich mir dachte, so, allein deswegen, selbst wenn sie Dinge da falsch gesagt hat, Dinge falsch repräsentiert hat, aber du repräsentierst ja auch gleichzeitig mit deinem Kommentar den Islam. Vergiss das auch nicht.
Ja.
Auch wenn da nur Username 4478899 steht, du bist trotzdem ein Repräsentant auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Und das ist halt, das vergessen die.
Mich würde noch interessieren,
Männer.
Wie waren die Männer zu euch? Oder wie waren, nee, also mich würde interessieren, wie das war mit Männern vor dem Kopftuch und nach dem Kopftuch. Hat es, gab es einen Unterschied von dem Verhalten her, von dem Interesse her, wie sie mit euch umgegangen sind? Das würde mich sehr interessieren, weil ich und Amina, wie vorher gesagt, eventuell haben früh das Kopftuch getragen und wissen, können das jetzt gar nicht einschätzen, weil wie die, ob das anders ist oder so. Also wie das.
Meinst du gesellschaftlich oder romantisch?
Nee, also wie die Männer
romantische Beziehung oder mein Arbeitskollege? Das sind zwei verschiedene.
Ja, einfach der Umgang mit den Männern zu euch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einen großen Unterschied gibt.
Ja.
Ich glaube, meine Perspektive ist jetzt so, dass Männern bei Kopftuchtragenden erstmal, ob es jetzt eine Arbeit ist oder so, erstmal mal so ein bisschen abtasten, wie viele Werte sie hat und wie sehr, weil bei Kopftuch so, da ist schon eine Grenze da. Also sie sehen das Kopftuch, okay, das ist eine Grenze. Und dann schauen sie, wie weit kann ich gehen.
Genau.
Und wenn sie dann sehen, okay, charakterlich können sie weit gehen, dann versuchen sie es. Und wenn sie sehen, okay, die ist Chalas, ja, da gibt es eine Grenze, dann halten sie sich halt zurück. Deswegen würde es mich interessieren, wie es bei euch halt wirklich war, so mit Kopftuch, ohne Kopftuch und wie auch die von außen in der Öffentlichkeit, wie sie so drauf waren. Oder?
Du wolltest noch etwas sagen? Ja. Nee, ich hab vergessen. Ich glaube, ich wollte sagen, ja genau, ich trage ja schon sehr lange mein Kopftuch, aber ich muss sagen, ich habe auch eine Entwicklung hinter mir. Also zum Beispiel im Sport angefangen habe ich Leggings getragen, weil ich aber nichts anderes hatte.
Mhm.
Und jetzt könnte ich mir nie vorstellen, Leggings zu tragen.
Aber der Markt war auch noch gar nicht so weit, dass du Auswahl hattest.
Genau, und ich habe vor 8 Jahren oder so angefangen mit dem Boxen und deswegen, also da gab's keine breite Hosen und wenn, dann hätte ich mit Jeans trainieren müssen, also mit diesen Mom-Jeans, deswegen habe ich da auch schon so eine Entwicklung und da habe ich dann auch gemerkt, wie die Männer dann waren, wie ich mich dann mehr bedeckt habe, also das, da war schon auch eine Grenze, das war dann ganz anders, wie als ich mit Leggings und mit diesen engen Thermo Leiball, wie heißt das denn bei euch Deutschen?
Leiball.
Shirts. Ja.
Leiball.
Leiball.
B oder B? Leiball oder
mit L? Leiball.
Leiball.
Ja. Und es ist immer noch ein Prozess bei mir, muss ich dazu sagen. Also ich bin nicht perfekt, ich ziehe mich nicht perfekt an, aber von Tag zu Tag wird es besser, inshallah.
Inshallah ist jeder Frau erleichtert.
Amen.
Inshallah.
Amen.
Ja,
du, Fatima.
Ja. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, meinen Kopftuch zu tragen, hatte ich eine komplette Identitätsstörung, weil ich war ein sehr offener, extrovertierter, liberaler Mensch. Ich hatte auch männliche Freunde. Nein, warte mal ganz kurz. Soll ich meine Sünden hier im Podcast sagen? Repeat zurück, meine Damen und Herren.
Das
Freunde ist jetzt nichts okay.
Ja, okay, also ich hatte, okay, nein, ich muss meinen Satz neu anfangen, sorry, das musst du gerade rauskratzen. Ich war ein sehr extrovertierter Mensch als Nicht-Kopftuchträgerin und zu diesem Zeitpunkt, als ich mein Kopftuch getragen habe, hat sich ja mein Lebensstil hat sich ja nicht geändert. Ich war ja in dem Zeitpunkt, das war ja eine Entscheidung von ein paar Minuten gefühlt. Mhm. Und das war wirklich wie bei dir auch ein Prozess, wo ich auch wirklich Freundschaften beendet habe, wo ich gesagt habe, ey, Allah ist mir da ein bisschen wichtiger. Und
tschüss.
Ja, also es war wirklich, es war wirklich, wirklich so im wahrsten Sinne
des Wortes. Wie haben wir da reagiert?
Also ich bin ein Mensch, ich kann easy cutten.
Same.
Das ist leider für mein Gegenüber.
Ich leider nicht. Irgendjemand muss mir eine Anleitung geben, Leute.
Dankeschön.
Hafsa ist da wirklich die Frau dafür.
Ich bin da echt, also Frau wie auch, darum, ums Geschlecht geht's gerade gar nicht. Ich bin da gerne relativ entspannt. Ich denke mir immer, Allah hat schon seinen Grund, warum unsere Wege sich trennen. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt eben angefangen, meine eigenen Grenzen neu zu definieren. Ich bin bis jetzt immer noch in dem Prozess, ehrlicherweise. Genauso wie du gerade gesagt hast, am Anfang trägt man, ich hatte ja auch nicht den Kleiderschrank dafür. Also ja. Ich war ja noch mal in einem ganz anderen Land und ich schweife gerade sehr ab, es tut mir leid.
Alles gut.
Thema Männer. Ich habe meine Grenzen neu definiert. Man hat bei mir abgetastet, so wie du gerade gesagt hast. Also kann man sie noch umarmen? Kann man ihr noch die Hand geben? Mhm. Und ich bin komplett radikal geworden, ehrlich gesagt. Radikal ist ein großes Wort.
Für die
aber
Menschen radikal.
Und was schaut man bei Vater an?
Von 0 auf 100. Ich hatte von 0 auf 100 diese komplette Verantwortung als Muslimin auf meinen Schultern. Mhm. Und ich war so, okay, ich gebe dir nicht mehr die Hand. Vor 2 Stunden, okay, nicht
Fass
vor 2 Stunden,
mich
aber vor.
Nicht an.
Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes, vor einer Woche haben wir uns noch umarmt. Und für mich war das so unangenehm, diese Gespräche. Es war so unangenehm.
Weil dein Gegenüber das unangenehm macht.
Genau. Ja. Und es war, also ja, das ist die Situation einfach, die kommt und sagt, hey, ich will. Und bei mir war ja nochmal die Schwierigkeit, es war für mich schwierig, dieses Umarmen zu unterlassen, weil ich dieses Gespräch einfach nicht wollte. Ey, ich umarme dich jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und dann, als ich es geschafft habe, meine Grenzen zu setzen, war das ja noch umso weirder. Du trägst ja schon ein bisschen dein Kopftuch, also einige Monate, und jetzt willst du plötzlich keinen Menschen mehr umarmen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da war, also das war für mich schon schwierig, wie Männer mich wahrgenommen haben. Zu dem Thema, ich habe das Gefühl, oder es war auch einfach so, dass ich einen viel krasseren Respekt bekommen habe. Mhm. Im Sinne von fremde Männer oder auch romantische
bekannte Männer.
Bekannte Menschen.
Ja.
Die waren sehr, sehr vorsichtig, was ich aber auch sehr, sehr gut finde. Was vorher bei mir überhaupt nicht so war mit ohne Kopftuch. Also da war irgendwie selbstverständlich, dass man sich zum Beispiel umarmt hat oder so.
Ja.
Und dann, wo es nicht mehr so war, also seit ich mein Kopftuch trage, war das für mich schon Thematik. Wie weit will ich ob ein Arbeitskollege oder Bekanntschaften oder wie auch immer, es war bei mir teilweise sogar, nee, das kann ich auch nicht mehr sagen. Sorry. Bitte. Nehmen wir auch wieder zurück. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, alles beantwortet, aber nicht diese Frage. Ich hatte gerade so 100 Gedanken.
Doch.
Aber ich glaube, ich konnte mich gut zusammenfassen. Es war ein Prozess. Ich konnte meine Grenzen anfangs nicht setzen. Und dann doch. Ich wurde sehr stark sexualisiert. Sehr, sehr stark. Also vor meinem Kopftuch wurde ich sehr, sehr stark sexualisiert. Und man wurde natürlich, anmachen ist ein übertriebenes Wort, aber ich meine, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst und auf einmal will dir irgendein fremder Mann helfen und so. Jetzt passiert mir das gar nicht mehr.
Der sitzt auch nicht mal in der Bahn neben dir.
Niemand hilft dir.
Ja, das hört sich so dramatisch an. Ich will gar nicht, dass sie mir hilft. Aber so,
also. Ja, aber es fällt ja schon auf.
Ja, du bist schon, Leute haben schon Angst oder vielleicht Respekt, Angst, ich kann es gar nicht definieren, dich anzusprechen als Kopftuch. Davor war ich halt ich bin immer noch eine wunderschöne Frau, aber ich meine, davor hatte ich eben Pretty Privilege Karte, die ich da hat man natürlich einige Privilegien gehabt und man wurde da auch anders wahrgenommen im Sinne von, es war, die Boundary war einfacher, mich anzusprechen oder in meine DMs zu sliden und oder sowas. Jetzt gerade, ich bin ganz ehrlich, gar nicht so.
Tote Hose.
Tote Hose und Spinne. Und um jetzt, total mal ein bisschen, um jetzt mal ein bisschen transparenter zu sein, mir fiel sehr, sehr lange schwer, tatsächlich mit Kopftuch Männer kennenzulernen. Ich so, weil ich hatte eine Arbeitskollegin von mir, die war so, meine Arbeitskollegin, die so, Fatima, entspann dich mal, du kannst schon Hallo sagen. So, du bist jetzt, also, ja, genau, so nach dem Motto. Und ich so, das ist weird, ich trage doch ein Kopftuch, warum redest du mit mir? Aber wie willst du, also bei aller Liebe, wie willst du deinen Mann kennenlernen? Yeah. So, wie, also versteht ihr, was ich meine? Weil Frauen sind so rumgelaufen und man hat die mehr oder weniger sexualisiert, glaube ich.
Ja.
Das ist eine Vermutung, ich habe jetzt hier keine Studie, die ich irgendwo auspacken kann. Aber
also in der heutigen Zeit auf jeden Fall.
Das wollte ich auch dazu sagen.
Ja, genau.
Auch mit Kopftuch teilweise sexualisiert wird.
Also ich finde, so
genau. Männern ist es egal, was du anhast.
Ja.
Sie sehen einfach nur.
Das ist deren Fantasie.
Ja. Und das ist halt genau das Schlimme. Umso weniger du zeigst, umso mehr können sie ihre Fantasie freien Lauf lassen. Die Sache ist jetzt, natürlich ist es. Also ich habe es überspitzt gesagt, natürlich sind nicht alle Männer schlimm. Aber ich meine einfach nur damit, dass man einfach in der heutigen Gesellschaft. Vor allem, weil es halt so weit getragen wird, was mit Frauen wirklich passiert. Weil davor, damals hat man das ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Es ist halt passiert, aber du hast es nicht wirklich mitbekommen. Aber heute sieht man so viele Sachen, man hört so viele Geschichten und man versucht sich einfach als Frau zu schützen, indem man einfach einen riesen Bogen darum macht.
Ja.
Weil wenn ein Mann, also wirklich, wenn, subhanallah, eine Frau, sie muss irgendwie gefühlt, also so empfinde ich das, man muss Angst haben, wenn man mit einem Mann alleine auf einem Bordstein läuft. Also du läufst an einem Mann vorbei und du hast Angst. Aber das kann ja sein, dass dieser Mann, der liebste Mann auf der ganzen Welt, aber du hast Angst vor ihm, weil du weißt, wozu er in der Lage ist.
Richtig.
Und das ist genau das Schlimme, weil es gibt Männer, die das dann ausnutzen.
Aber nicht immer. Ich muss dich da kurz korrigieren. Ich finde, Frauen können nicht immer die Gefahr eines Mannes einschätzen. Also sie wissen also von der Gesellschaft und von dem, was sie hören und sehen oder selbst erlebt haben, wo ein Mann sie schaden kann oder wie weit ein Mann gehen kann. Mhm. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass nur Männer dich vor schlechten Männern beschützen können. Also wirklich auch so
mit Taten. Aber das meine ich ja einfach, als wenn du als Frau einfach einem Mann gegenüberstehst, ohne einen weiteren Mann. Ich sage hier gerade, wenn ich laufe auf dem Bordstein und ein Mann kommt mir entgegen, ich habe instinktiv Angst vor dir.
Ja.
Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das möchte, sondern die Männer auf dieser Welt leider haben es einem so beigebracht. Mhm. Und das ist einfach ein Fakt und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die so denken und wenn es wirklich so viele Femizide gibt, es ist ja ein Mann, der eine Frau umbringt. So, es hat natürlich auch irgendwo Selbstverantwortung für sich selbst. Aber einer Frau wird sehr oft gesagt, wärst du nicht dahin gegangen? Ja. Hättest du nicht das getragen? Hättest du das nicht gemacht? Und eine Frau mit Niqab oder mit einem Kleid oder mit einem, keine Ahnung was, oder Kinder, also Mädels, sind nicht daran schuld, wenn ihnen etwas Schlechtes passiert, aufgrund davon, was sie anhaben. Nee. Aufgrund davon, wo sie langgelaufen sind. Jeder Mensch ist dafür verantwortlich, was er macht.
Mhm.
Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du jetzt kommst und denkst, du kannst mit meinem Körper machen, was du möchtest.
Ja, natürlich, das ist genau, natürlich, aber das kannst du nicht kontrollieren.
Ja.
Das kannst du nicht kontrollieren.
Natürlich kannst du das nicht kontrollieren.
Ich muss für mich, also ich kann ja...
Es geht um diese Schuldzuweisung.
Genau.
Achso, nein, das meine ich ja gar nicht. Ich meine jetzt für mich als Person selber, dass man jetzt, wenn es so einen Fall geben sollte, oder es gibt ja genug Fälle, würde ich nie sagen, hey, du bist selber schuld, weil du hast dich so angezogen, du bist dorthin gegangen. Bro, sicher nicht.
Ja.
Aber ich für mich als Person, um diese Situation zu vermeiden, damit es mir nicht passiert, muss ich Schutzmaßnahmen für mich setzen.
Ja.
Weil im Endeffekt, ich kann die Menschen da draußen nicht kontrollieren. Ja, sicher ist es falsch. Es ist keine Frage, dass jemand kommt und mich irgendwie angreift oder mich anfasst oder so. Mhm. Also da gibt's keine Diskussion. Ja, das ist Fakt so.
Ja.
Und das wird ja auch, da kommen wir dann mal später dazu, das wird ja auch sehr stark vom Staat auch runtergeschraubt.
Ja.
Das heißt, ich lebe in einem Staat, wo einer, der Steuern hinterzieht, eine höhere Strafe bekommt als einer, der sexuell eine Frau belästigt. Dann weiß ich, okay, ich lebe in einem Staat, deren Schutz liegt eben nicht an deren Herzen. Also mein Schutz liegt ihnen nicht am Herzen.
Ja.
Das heißt, ich muss für mich selbst mal schon Maßnahmen setzen, damit ich nicht in so eine Situation komme.
Mhm.
Aber nicht, dass ich schuld dran bin, wenn es mir passiert, aber ich muss es versuchen zu vermeiden.
Ja.
Und das ist halt vor allem als Frau sehr wichtig zu wissen, weil wenn man de Lulu ist und in die Welt reingeht und sagt, okay, ja, das Problem ist die Männer da draußen und ich bin nicht das Problem, dann kannst du aber nicht erwarten, dass dir nichts passiert. Du musst trotzdem Schutzmaßnahmen setzen. Ja,
das ist wie, als ob du in ein Auto reinsteigst, dich nicht anschnallst, es passiert ein Unfall aufgrund der Bremse, die nicht funktioniert. Dafür kannst du nichts, dass die Bremse nicht funktioniert. Aber du stirbst, weil du dich nicht angeschnallt hast. So, das ist ganz einfach runtergebrochen.
Das war so ein guter Call.
Ist so. Du kannst nichts, die Bremse nicht funktioniert, aber du hättest dich anschnallen können, die Sicherheitsmaßnahme durchführen können, die Straße und andere Straßen, damit du nicht daran krepierst sozusagen.
Ja. Ich wollte zu diesem Thema noch mal was sagen. Wir haben jetzt viel über Sicherheit gesprochen, wo wir uns aber auch sehr, sehr schützen. Und das Wichtige, sehr wichtig ist, sind Sünden tatsächlich. Weil du dein Kopftuch trägst und diese Maßnahmen triffst, kommst du erst gar nicht in Situationen, wo du schlechte Taten machst. Du kommst als Kopftuchträgerin niemals in einen Club, also in Shahrawar zumindest für die Mehrheitsgesellschaft. Ja. Aber so, das meine ich, wenn du ein Kopftuch trägst, hast du ja eine gewisse Verantwortung für dich und deine komplette Umma und deine Religion und für Allah. Mhm. Und du kommst nicht in Orte, wo du überhaupt in unsichere, also wo du in unsicheren Orten gehst. Das ist das Einzige, was ich hinzufügen wollte.
Ja, das stimmt, absolut. Was ich bei mir sagen kann, also aufgrund dessen, weil ich ja verheiratet war, hatte ich von vornherein schon so ein, das war ja auch so eine Art Schutzmaßnahme. Ja. Also dadurch, dass die anderen Männer wissen, ich habe zum Beispiel vorher in der Branche gearbeitet, wo ich eigentlich nur mit Männern gearbeitet habe, aber die haben mich so derartig respektiert, dass sie teilweise, wenn sie komische Gespräche hatten unter sich, sind sie gegangen, um ihre Gespräche zu führen. Weil die gesagt haben, wir können nicht vor ihr sowas besprechen.
Ja.
So, das heißt, ich hatte schon davor sozusagen diese Marriage, wie nennt man das?
Privilege,
genau. Dass ich dahingehend anders behandelt worden bin. Das hat man wirklich sofort gemerkt. Also wenn da welche waren, die waren Single oder hatten nur einen Freund in dem Sinne, es hat die nicht gejuckt. Es hat die nicht gejuckt, über was sie reden, über wie sie über Frauen reden oder sonstiges. Aber neben mir war das immer so, ey, Jungs, seid leise.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt total,
ja. Das ist bei mir auch so.
Ja. Und deswegen dieser Übergang dann mit Hijab ist mir jetzt im Drumherum nicht so krass aufgefallen. Mhm. Aber jetzt ganz normal als Passant jetzt draußen war das so, dass Männer teilweise sogar einen Step back gegangen sind. Also sind mir aus dem Weg, sie sind mir weggewichen. Die haben mich kurz, also die gucken mich an und danach gehen die wirklich einen Schritt beiseite. Ich denke, jawohl, mach Platz.
Aber die machen das aus Respekt. Also ich kenne viele Männer, die wirklich so aus Respekt einfach sagen, okay, das ist eine Kopftuchträgerin. Ja. Die hat so...
Die hat Standards?
Ja, genau.
Ich kenne die nicht.
Ich kenne die nicht. So ein bisschen auch nicht muslimische Männer.
Ja, auch nicht muslimische Männer. Die machen es einfach vorsichtshalber aus Respektsache. So, sie hat Standards, da sind irgendwelche Werte, die sie vertritt. Ich kenne sie noch nicht ganz, aber bevor ich sie überschreite, gehe ich lieber einen Step back.
Genau.
Und das ist mir total aufgefallen. Mhm. Und denke ich mir so, deine Erziehung war wirklich super.
Ja. Und die gibt es genug solche Männer.
Da gibt es wirklich. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele. Das waren so meine positiven Momente, wo ich mir dachte, ey, krass, es ist nicht alles scheiße und respektlos, sondern es sind viele, die wirklich so, die sehen eine Wertigkeit in der Frau und die kennen nicht, welche Wertigkeit sie eigentlich hat, sozusagen in ihrer Welt. Aber er hat ihr einen Grundwert gegeben, der Frau, egal welcher Frau. Er gibt ihr einen Step in ihrer Bubble. Also er gibt ihr einen Wert. Und das ist mir so mit Hijab dann nochmal mehr aufgefallen, dadurch, dass sie sozusagen den Platz frei gemacht haben oder einen Step back oder sie haben geguckt und haben direkt wieder weggeguckt, wenn ich die angeguckt habe.
Also, aber das ist so oft.
So,
ja, genau. Und dann irgendwann du hinguckst und auf einmal die schauen weg. Und ich so, okay, Bruder, ich habe dich gesehen.
Alles gut, ist nicht schlimm. So. Ansonsten beim Türken davor habe ich halt mit dem Metzger gesprochen. So ein bisschen länger, hi, ho, ha, ha, Frau, was geht ab und sowas. Und danach im Hijab so war es einfach nur Salam alaikum und ciao.
Ja.
War nicht schlecht. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es super. Also, es schützt wiederum, ne? Weil dieses damals das Nötigste miteinander besprochen. Ich muss mit meinem Metzger nicht über seine Frau und seinem Haus sprechen.
Ja,
also ist so.
Ja, echt. Ich finde es auch immer so interessant, weil bei manchen Männern sehe ich das oft, also es gibt viele Männer, die gehen mit jeder Frau gleich um, also auch in der Öffentlichkeit und so, die haben einfach so einen Respekt einfach vor Frauen allgemein, egal wie sie, Kopftuch, kein Kopftuch, halbnackt, nicht halbnackt, whatever. Mhm. Und das finde ich immer sehr cool. Also ich finde es immer so, smash, wirklich, Bruder, Props an dich. Weil du betrachtest die Frauen, du triffst sie nicht oder du begegnest sie nicht mit diesem... Die haben sicher einen Judgy im Kopf, sicher tun sie kategorieren. Ja. Das sagt auch jeder Mann, so ich kategoriere gleich.
Aber das auch mit Männern. Mach ich auch mit Frauen. Also sorry, selbst einfach als Schutzmechanismus zu sagen, okay, für mich ist es eine grüne Person, rote Person, gelbe Person, kann ich nicht. Mhm. Ja. So, passiert automatisch.
Voll. Aber wie gesagt, und dann denke ich mir so, okay, das finde ich dann immer sehr, sehr korrekt, dass man, es sagt auch sehr viel über einen Mann aus und über eine Erziehung eines Mannes, wie er mit Frauen allgemein umgeht und wenn er so einen Respekt hat und nicht nur, weil sie weniger wert in seinen Augen ist, dass sie jetzt mit weniger Wert behandelt. Das finde ich sehr, sehr kritisch und gefährlich. Zum Beispiel
die Kollegen, wo ich gemerkt habe, dass sie zwischen mir und der anderen sozusagen unterscheiden, ich hatte keinen Respekt für die. So, was ist der Unterschied jetzt zwischen uns? Ich hatte jetzt diesen Privilege gehabt, aber das ist, bist du dumm?
Ja, voll unkorrekt, ja.
Also es ist total unkorrekt, es ist gar nicht logisch, sie hat trotzdem diese Dinge nicht zu hören und deine Fantasien oder sonst was. Hat sie auch nicht zu interessieren, hab auch vor ihr Respekt. Und deswegen waren das für mich dann so Männer.
Auf jeden Fall, bei mir war das so, bevor ich Hijab getragen habe, wirklich, astaghfirullah, ich wurde sehr oft angesprochen auf der Straße. Mein Nein wurde nicht akzeptiert. Sie sind mir hinterhergelaufen. Sie haben mich am Arm gepackt.
Zwar ohne Kopftuch?
Genau, sie haben mich am Arm gepackt. Sie haben gesagt, komm schon, gib doch nur deine Nummer oder gib deinen Snapchat oder gib dein Instagram, wenn du deine Nummer nicht geben willst. Oder bist du nicht von hier? Oder haben einen versucht einzuschüchtern gewesen. Und es hat sie auch nicht, dein Nein hat sie nicht interessiert. Also mein Nein hat diese Männer nicht interessiert. Mhm. Irgendwie bin ich dann, alhamdulillah, irgendwie davon weggekommen.
Das war ja so eher so abwertend, oder?
Also
das Verhalten einfach, war so abwertend.
Es ist einfach auch dieses, ich glaube, dieses, der Mann denkt so hart, dass er so krass ist. Wie kannst du mir Nein sagen? Mhm, ich bin doch voll krass und ich will dich gerade haben. Ich sehe dich und ich will das haben. Und deswegen musst du das jetzt akzeptieren. So, das war mein Eindruck von den Männern, die mich angesprochen haben. Es war nie irgendjemand, also natürlich, keine Ahnung, das Einzige, was vielleicht die Männer, die älter waren und mich trotzdem angesprochen haben, war dann mein Alter, was sie abgestreckt hat. Das war das dann das Einzige so, weil sie dann dachten, oh, das darf ich ja gar nicht. Ja. So.
Traurig.
Ist doch wirklich.
Dass das eine Grenze ist.
Und dann, als ich, also auch auf Instagram und sowas, waren sehr, sehr viele Männer, die mir geschrieben haben. Ist doch wirklich sehr viele Männer. Mhm. Die haben natürlich dann halt, also ich bin immer so, ne, ich hatte so meine Routine, Blocker. Und dann, als ich mein Hijab angefangen habe zu tragen, alhamdulillah, ich wurde gefühlt nie wieder angesprochen auf der Straße. Mhm. Vielleicht einzelne Male, ich weiß nicht, vielleicht 5 Mal, wenn es hochkommt. Salam alaikum, ich habe dich gesehen. Und die haben dann halt mein Nein akzeptiert. So.
Also nach deinem Kopftuch haben sie dann akzeptiert?
Genau, aber auch nur, weil dich ja bestimmte Männer angesprochen haben.
Ah, okay.
Also verstehst du? Also dich haben dann nur Männer angesprochen, die halt das Nein akzeptiert haben. Mhm. Es gibt natürlich auf der Straße irgendwelche Männer, die dir hinterherrufen. Vor allem hörst du sehr oft, wenn du anfängst, Kopftuch zu tragen, aber auch wenn du ohne Hijab offensichtlich, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, Araberin bist oder irgendwas, dann kommt das natürlich auch, aber vor allem mit Hijab hörst du sehr oft Masha'Allah. Genau, und dann als ich mein Gesicht bedeckt habe, ist es wirklich fast auf, also ich weiß nicht, von 100% auf 20 oder so. Und es war so angenehm, weil mein Hijab dann das getan hat, wofür es steht. Ich wurde einfach nicht mehr gesehen. Es hat mir sehr, sehr gut getan. Und das liebe ich auch halt draußen. Ne? Ich werde nicht mehr angesprochen und ich mag das sehr. Also, weil man einfach mit mit Respekt behandelt. Mhm. Weil ein Hijab ja wirklich zeigt, okay, komm mir nicht zu nah, ich habe kein Interesse, lass mich in Ruhe. Mhm. Du kommst, also du kannst nicht mit mir reden. So. Es gibt natürlich Männer, die das halt nicht einschüchtert, weil sie einfach, ne? Ja. Aber damit meine ich die guten Männer, nicht die schlechten. Mhm. Auf jeden Fall. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, das ist dann halt, dann haben mir keine Männer mehr geschrieben gefühlt. Nur noch, jetzt gibt es nur noch ein paar, die sagen, ich würde dich gerne heiraten. Dem wird halt nicht geantwortet.
Ja. Damit wir das kurz abschließen, wollte ich dich noch fragen, ob du irgendwelche Erfahrungen hast in dem Bereich, ob es für dich da irgendwie Sachen hast. Willst du da was kurz dazu erzählen? Würde mich auch interessieren.
Jetzt bin ich verheiratet. aber also bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja vorher gesagt, dass ich schon sehr lange den Hijab trage, aber durch das Training, also ich habe mit Männern trainiert in meinem gemischten Bereich und da war es tatsächlich sehr oft der Fall, dass irgendwie was passiert ist und ich habe nie irgendwie meine Grenzen zeigen können. Das ist mir schon immer sehr schwer gefallen. Und ich musste es dann immer auf die harte Tour lernen, indem, also mir ist jetzt nie irgendwas passiert oder so, aber...
Du hast es immer hingenommen einfach.
Ich habe es immer hingenommen und ich habe immer gedacht, okay, der ist lieb, der will nichts von mir, ich rede mal mit ihm, keine Ahnung. Ich habe nie irgendwie weitergedacht, aber die Männer halt schon. Und deswegen habe ich es halt auf die harte Tour dann immer im Endeffekt lernen müssen. Aber ja, also so, ich habe, wie gesagt, also im Training ist mir das sehr, sehr oft passiert, vor allem mit Trainern, ja, was sehr traurig ist, aber deswegen bin ich dahinter, inshallah, dass Frauen eben nur mit Frauen trainieren, ja, das habe ich ja gegründet, das ist so mein Ziel gewesen, weil ich nie eine weibliche Trainerin gefunden habe, also ich habe immer danach gesucht, ich habe keine gefunden, also zumindest in Wien, und deswegen ist das so mein Ziel gewesen damals, dass ich irgendwann diese Frau, diese Trainerin werde, die ich damals gesucht habe.
Brauchen wir auch viel mehr, auch da, wo wir sind, ey.
Genau. Möge Allah dich reich belohnen dafür, dass du den anderen Frauen jetzt diese Möglichkeit gibst.
Ja, aber ich musste dadurch so.
Ja.
Also es war nicht einfach, aber inshallah wird das anderen Mädels ermöglicht und verhindert, dass sie da durchgehen müssen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, ja, wollt ihr noch irgendwie abschließende Worte sagen für Thema Kopftuch? Irgendwie an die, vielleicht die Leute, die Kopftuch tragen wollen?
Ich wollte noch sagen, also man kann schon so zusammenfassend sagen, dass das Kopftuch eine Rettung für euch war,
ja,
oder?
100%. Absolut. Ja, absolut. 100%. Eine Rettung, eine Sicherung und eine Festigung in der Persönlichkeit.
Mhm.
Also
und in der Religion.
In der Religion, ja.
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 Also das Einzige, was ich vielleicht kleinen Mädels oder auch erwachsenen Frauen, die kein Kopftuch tragen, sagen kann, es wird niemals den richtigen Moment geben.
Ja.
Es wird ein Gefühl sein, worauf ihr hören müsst, weil nur ihr das spüren werdet, nicht euer Umfeld, keine externen Faktoren. Es wird dieses eine Gefühl sein. Ihr werdet dann auch verstehen, was ich meine. Und einfach nur durchziehen. Und immer eure Nähe sehen. Am Ende des Tages, Allah kennt euch besser, als ihr euch selbst kennt. Und er beschützt euch. Er beschützt euch von Jobs, die vielleicht Ablehnung bekommen, nur weil ihr einen Kopftuch bekommt. Er beschützt euch von Menschen, die euch ablehnen, und alles, was euch weggenommen wird, ist ein Segen für euch. Ich glaube, das ist so das, was ich vielleicht der alten, kleinen, süßen Fatima sagen
würde. Also stop being delusional und fangt an, auch darüber zu sprechen, dass es eine Pflicht ist und nicht eine romantisierte Geschichte von einer Frau, die sich bedeckt und ihren Charme und so. Es ist das nicht. Es ist eure Pflicht. Und redet auch so miteinander, mit euren Freundinnen, mit euren Schwestern und Sonstiges.
Ja.
Seid nicht so verweichlicht, weil genau das führt dazu, dass die Mädels sagen, ja, wenn ich mein erstes Kind bekommen habe, ziehe ich mir was auf.
Ja.
Wenn ich geheiratet habe.
Wer hat dir gesagt, dass du so weit kommst?
Wenn ich fertig studiert habe.
Ja.
Das gab so eine ägyptische Schauspielerin, die hat das mal erwähnt. Sie hat gesagt, das Kopftuchtragen ist nicht Stufen vom Paradies. Es ist Hölle oder Feuer. Hölle oder Paradies. Also es ist entweder oder. Es ist eine Pflicht, so wie das Gebet. Und es wurde auch in einer Sura offenbart, diese Sura wurde herabgesandt und zur Pflicht gemacht. Und da wird diese Eier erwähnt, dass es das Kopftuch Pflicht ist. Und es ist nicht zu unterschätzen.
Romantisiert es nicht.
Genau. Und fangt trotzdem an, es anzuziehen, auch wenn es nicht perfekt macht. Ihr könnt nie was perfekt anfangen. So macht einfach. In allen Bereichen eurem Leben, macht einfach. Probiert einfach mal, dass ihr es mal startet. Egal was es ist, ob es jetzt irgendwie eine Idee ist oder ein Business oder was auch immer. Oder eben das Kopftuch.
Ja.
Macht es einfach. Startet es einfach. Und ihr werdet einfach den Segen, wallahi, ihr werdet den Segen einfach mit der Zeit spüren, von Allah bekommen. Und es wird sich einfach alles wie eine Puzzle in das richtige Teil reinfallen.
Inshallah.
Alleine der Gedanke in deinem Kopf, also egal wer gerade zuhört, der Gedanke in deinem Kopf, dass du über das Hijab nachdenkst, dass du darüber nachdenkst, das Kopftuch zu tragen, Allah hat dir diesen Gedanken gegeben. Wenn Allah nicht wollte, dass du an das Hijab denkst, hättest du niemals daran gedacht. Wie viele Menschen gibt es, die keine Muslime sind, die nicht an so etwas denken? Die Muslime sind, aber denken, ja, mein gutes Herz reicht. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die an das Kopftuch denken. Sehe es als ein Segen, dass Allah dir diesen Gedankengang in deinen Kopf gesetzt hat, und nutze diese Chance, Allah näher zu kommen, einfach aus. Also nutze es. Diese Chance wurde dir gegeben mit diesem Gedankengang. Und es wäre einfach nur sehr, sehr schade für dich selbst, das nicht nachzugehen. Und eine Sache, die ich immer meiner kleinen Schwester sage, wenn sie zu mir kommt und sagt, dass sie vielleicht Freundinnen hat, die damit strugglen, Kopftuch zu tragen, oder Alhamdulillah, sie selbst trägt jetzt auch Hijab. Also ich kann es sehr, sehr verstehen, vor allem wenn man jung ist, dass man einfach in dieser heutigen Zeit, vor allem dieser TikTok-Generation, einfach so ein richtiges Problem damit hat, weil man so viele tolle Mädels sieht, obwohl man selbst eigentlich richtig toll ist mit Hijab. Also ich sage immer zu ihr, ich zeige es ihr immer auf anhand von meinen zwei Fingern, und ich sage immer, wenn du dein Hijab hast, also der eine Finger, wenn du dein Hijab hast, dann hast du etwas Festes in deinem Leben, das ein Bestandteil ist, den du für Allah machst. Und wenn du deine Sünden hast, der andere Finger, und du machst deine Sünden, dann ist dein Hijab immer noch da. Also du hast immer noch eine Stütze. Wenn du aber dein Kopftuch nicht mehr hast, dann hast du im Grunde genommen nur noch deine Sünden. Sollte man immer versuchen, eine Sache zu haben, die für dich spricht. Unterschätze nicht, was das bedeutet. Also unterschätze nicht, was dein Hijab bedeutet. Weil das wird inshallah deine Rettung sein. Ja. So denke ich. Und das sind so inshallah die Worte, die ich sagen kann.
Ja, das ist das Ende. Und wir danken für alle, die zugehört haben. Und Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Ja, auf ein Matcha. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Ciao.